Als Jesus sich einmal zum Gebet zurückgezogen hatte und nur seine Jünger bei ihm waren, fragte er sie: Für wen halten mich die Leute? Die einen halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Andere halten dich für Elia. Und wieder andere sagen, einer der alten Propheten sei auferstanden. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, für den von Gott gesandten Messias. Doch Jesus schärfte ihn mit allen Nachdruck ein, niemand etwas davon zu sagen. Denn der Menschensohn wird vieles erleiden müssen, sagte er, und wird von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Dieser Bibeltext steht in Lukas 9, die Verse 18 bis 22. Und die Geschichte spielt sich direkt nach der Speisung der 5000 ab. Also es gab eine Brotvermehrung und ich habe mir dann gedacht, vermehren, das können wir doch vielleicht auch. Ich habe einfach mal 10 Euro mitgebracht und dachte mir, könnte ich das vielleicht auch irgendwie vermehren? Und dachte mir, vielleicht funktioniert das. Und dann habe ich 10 Euro. Es ist keine Fälschung, ein kleiner Trick. Als kleines Kind war ich begeistert von so Zauberern. Ich hatte David Copperfield immer seine Shows gesehen, die damals im deutschen Fernsehen ab und zu mal übertragen worden sind. Ich war begeistert von ihm. Er hat die Freiheitsstatue verschwinden lassen. Er hat einen Zugwagen verschwinden lassen, den er zuvor noch irgendwie schweben lassen hat. Dann ist er durch die chinesische Mauer durchgelaufen. Er ist über das Publikum geflogen und er war in Alcatraz eingesperrt mit einer Zwangsjacke und ist dann da irgendwie rausgekommen. Habe ich mir angeschaut und ich war begeistert. Und wenn mich damals jemand gefragt hätte, wer ist David Copperfield, hätte ich gesagt, David Copperfield ist einer der größten Zauberkünstler unserer Zeit, dieser Welt. Und vielleicht hätte ich noch den Zusatz gemacht, er ist Claudia Schiffers Ehemann. Aber die sind ja nicht mehr zusammen. Wer ist David Copperfield? Könnte man fragen. Die Antwort, die ich gegeben hätte, ist halt das, was ich halt gesehen habe. Das, was mir die Medien gezeigt haben. Und heute kann man auch noch über ihn lesen. Heute ist er auch in den Schlagzeilen, weil er vor Gericht gelandet ist, weil bei irgendwas schiefgelaufen ist, bei einem Trick. Und einer hat ihn verklagt. Und kenne ich ihn trotzdem? Nur weil das Fernsehen mir irgendwas von ihm zeigt? Habe ich ihn persönlich kennengelernt? Habe ich irgendwann mal mit ihm am Tisch gesessen und mit ihm zusammen gegessen? Mich unterhalten mit ihm? Habe ihn gefragt, wie es ihm geht? Nein. Und da ist Jesus und der stellt eine ähnliche Frage. Für wen halten mich denn die Leute? Was denken die über mich? Man muss da sagen, die Menschen haben ihn ja gehört. Seine Predigten. Und die waren von seinen Predigten berührt. Er hat mit Vollmacht gepredigt, heißt es an einigen Stellen. Also etwas war irgendwie ganz anders. Er hat anders die Dinge gesagt, wie es vielleicht die Schriftgelehrten gemacht haben, die Pharisäer oder die Priester. Und er hatte irgendwie etwas an sich, was in einen Bann zog. Und Menschen fingen an zu glauben. Und das allein nur, weil er redete. Und dann gab es noch die ganz großen Wunder. Kranke wurden gesund. Er hat einen großen Fischfang ermöglicht. Aussätzige wurden gesund. Also Menschen, die von irgendeiner ansteckenden Krankheit irgendwie geplagt waren, die nicht mehr im Dorf, in der Stadt wohnen durften, sondern sie mussten irgendwie raus. Und die hat er wieder gesund gemacht, dass sie wieder in das Dorf, in die Stadt rein durften. Er hat Gelähmte geheilt, einen Verkrüppelten gesund gemacht. Er hat sogar Tote auferweckt. Er hatte die Natur unter Kontrolle. Er hat den Sturm gestillt, als die Jünger verzweifelt auf dem Boot waren und ein Sturm sein Unwesen getrieben hat. Er hat Dämonen ausgetrieben, Menschen, die besessen waren, die sich nicht mehr selber unter Kontrolle hatten. Und Jesus hat ihnen wieder die Kontrolle geschenkt. Und dann die Brotvermehrung, beziehungsweise die Speisung der 5000. Die Jünger haben es mitbekommen und ganz viele Menschen haben es auch gesehen, gehört, von Weitem, von Nahem. Und dann stellt Jesus diese Frage, als sie unterwegs waren. Wer bin ich eigentlich für die Leute? Was denken die über mich? Die Jünger haben das natürlich auch alles so ein bisschen mitbekommen, denn die stehen ja nicht einfach nur dumm rum, sondern die Leute kommen wahrscheinlich auch auf sie zu und sagen, hey, ich habe den gerade gehört und ihr seid immer bei ihm. Wer ist das eigentlich? Und so bekommen sie auch einige Gerüchte mit um die Person Jesu, für wen sie ihn eigentlich halten. Das erste Gerücht ist, Jesus sei Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer hat ja eigentlich den Messias angekündigt, laut unseren Evangelien, den Retter, das Lamm Gottes. Und wer dieser Messias ist, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, aber Johannes der Täufer hat ihn erstmal angekündigt. Und Menschen haben ihn irgendwie, also Jesus, mit Johannes den Täufer verwechselt. Vielleicht auch nicht mutwillig oder so. Beide waren ja auch relativ zeitnah in Aktion. Johannes der Täufer ist aufgetreten, hat gepredigt. Dann kam Jesus, wurde von Johannes dem Täufer getauft. Und danach war Johannes der Täufer immer noch in Aktion, hat gepredigt. Und Jesus hat seinen Dienst auch aufgenommen. Und da ist vielleicht auch irgendwie was durcheinander gekommen bei dem einen oder anderen. Und er dachte dann, okay, das handelt sich um die ein und dieselbe Person. Aber als dieses Gerücht auch nochmal zu Jesus kam, war Johannes tot. Er wurde von Herodes geköpft. Und nun war dann noch das Gerücht dann weiter ausformuliert worden, Johannes, der ist wieder von den Toten auferstanden. Er lebt weiter. Also Jesus gleich der auferweckte Johannes. Das zweite Gerücht ist Elia. Elia war ein alter, bekannter Prophet, ein sehr bedeutender Prophet im Alten Testament und er starb nicht so wie die ganzen Menschen sonst so. Hatte keinen natürlichen Tod. Eigentlich hatte er gar keinen Tod. Sondern in 2. Könige 2 wird uns berichtet, dass er entrückt worden ist. Ein feuriger Wagen hat ihn mitgenommen und in den Himmel getragen. Also hatte er einen ganz schön spektakulären Abgang. Und im Maleachi wird uns dann noch erzählt, ganz am Ende, die letzten Verse, Elia wird zurückkommen. Elia wird vom Himmel zurückkommen und er wird etwas ankündigen, und zwar den Messias. Er wird den Retter ankündigen. Jesus, also der wiedergekommene Elia. Und Jesus selber sagt ja in Kapitel 7 im Lukas-Evangelium, er ist nicht Elia. Johannes der Täufer, er ist Elia. Er ist der wiedergekommene Elia. Und dann drittes Gerücht, er ist ein alter Prophet, auch ein alttestamentlicher Prophet. Propheten, das sind Leute, die in Gottes Auftrag geredet und gehandelt haben, die einen ganz besonderen Draht zu Gott hatten und die dann in Aktion getreten sind. Und nun war das Gerücht, ein alter Prophet könnte das vielleicht sein. Er ist wieder lebendig geworden. Vielleicht Jesaja, Jeremia. Vielleicht doch Mose und alle himmeln erstmal Mose wieder an. So. Jesus, ein wiedergekommener Prophet. Was sagen die Leute heute? Wer ist Jesus? Das Bild ist vielleicht ganz anders heute, weil unsere Gesellschaft nicht mehr so religiös geprägt ist. die Medien sind da auch ganz stark an uns, die beeinflussen uns ganz stark. Ich habe mal zwei Filme gesehen. Einmal das Brandneue Testament. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So sieht das aus, das Cover. Das Brandneue Testament. Und letztendlich wird da in dieser Geschichte erzählt, das, was Jesus gemacht hat, hat nicht ausgereicht. Es war nicht gut genug. Und das gucken sich Menschen an. Und die denken und übernehmen das vielleicht. Jesus, ja, vielleicht war der ein guter Mensch, aber es hat nicht ausgereicht. Es war nicht gut genug. Ein anderer Film ist Jesus liebt mich. Eine deutsche Liebeskomödie. Da ist Jesus zwar ein sehr lieber und netter Mensch und auch sehr sympathisch. Er praktiziert ganz viel Nächstenliebe. Und doch wird er so dargestellt, als wüsste Jesus nicht, was in dieser Welt abgeht. Er ist ganz naiv, stolpert immer wieder in irgendein Fettnäpfchen, kommt zwar alles glimpflich davon, wendet sich alles zum Guten, aber Jesus ist irgendwie realitätsfremd. Er kennt diese Welt nicht. Jesus weiß nicht, wie es uns geht. Jesus weiß nicht, wie es in unserer Welt abläuft. Und ja, er ist zwar lieb, aber das war's auch. Er wird da ganz unpersönlich für uns wahrscheinlich dargestellt. Und dann, auch außerhalb dieser Medien, die Jesus vielleicht witzig darstellen, wo Jesus vielleicht auch schön anzusehen ist, aber die nicht das treffen, was Jesus eigentlich ist. Und dann sagen andere Menschen, wenn man fragt, was ist Jesus eigentlich, wenn man so in der Gesellschaft macht, viele Menschen denken, den gab's gar nicht. Das ist ein modernes Märchen. Oder er hat vielleicht gelebt. Aber das, was uns berichtet wird, ist ganz verstellt. So hat das nicht stattgefunden. Es ist ausgedacht. Andere sagen, er ist tot. Das war's. Er ist tot. Hat keine Bedeutung für mich. Habe ich zwar mal irgendwie gehört, dass es ihn gibt, aber keine Bedeutung. Jesus, das ist der, der das Christentum gegründet hat. Aber wichtig für mein Leben? Nein. Warum auch? Oder er wird als Vorbild gesehen, weil er ethisch, moralisch ganz gut gelebt hat. Und dann wird er auf eine Ebene wie Menschen, auf Menschen gestellt wie Gandhi oder Martin Luther King oder ganz andere Leute, die einfach auch irgendwie versucht haben, diese Welt zu verbessern. Menschen bilden sich ihre Meinung, aber nicht, weil sie Jesus wirklich kennen, weil sie von ihm richtig wissen, sondern weil sie irgendwas gehört haben. Sie übernehmen irgendwelche vorgekauten Meinungen von irgendwelchen Regisseuren oder von Gerüchten, die sie wahrgenommen haben oder weil ein Lehrer ihnen gesagt hat, Religion, Gott, Jesus, das ist ein modernes Märchen. Und das ist ganz schön unpersönlich. Einfach irgendwas Vorgekautes aufzunehmen. Ist das Jesus? Ist es nicht vermessen, über Jesus zu urteilen, wenn man ihn nicht gesucht hat? Wenn man keine Erfahrung damit hat, sondern nur die Meinung anderer übernimmt? Wenn ich die Infos, die andere mir geben, einfach so aufnehme? Ist David Copperfield nicht vielleicht auch einfach mehr als nur ein Zauberkünstler? Dann ist doch umso mehr Jesus größer als das, was sich Menschen ausdenken. Es ist unpersönlich. Aber mit der nächsten Frage, die Jesus stellt, wird er persönlich. Er fragt zu seinen Jüngern, wer bin ich denn für euch? Wer bin ich für dich? Und Petrus antwortete als Sprecher seiner Gruppe und gibt ein Bekenntnis ab. Du bist Christus, du bist der Messias. Also Christus ist das griechische Wort für der Gesalbte. Und Messias das hebräische Wort. Und gesalbt wurde eigentlich eine besondere Person. Damit sollte eigentlich eine besondere Stellung gezeigt werden, wenn man eine Person salbt. Und das waren zum Beispiel Könige oder Priester. Dazu muss man aber wissen, dass seit 500 Jahren kein König mehr gesalbt worden ist. Und seit 200 Jahren wurde kein Priester mehr gesalbt. Und dann kommt da so ein kleiner Fischer und sagt, du bist der Gesalbte. Damit hat er aber auch eine Erwartung. Er hat, Petrus und die anderen Jünger haben ja alles mitbekommen und sie waren auch persönlicher mit ihm unterwegs. Sie haben ja mit ihm gegessen, sie haben mit ihm geschlafen, sie waren fast 24 Stunden mit ihm zusammen. Aber trotzdem hatte Petrus eine Erwartung, und zwar eine politische Erwartung. Jesus, der Messias, der wird so verstanden, dass er politisch eingreift. Er wird Israel neu formieren, alle Israeliten sammeln und wieder zu einem großen Reich bilden. Er wird das Schwert in die Hand nehmen und die Großmächte vertreiben. Und zur Zeit Jesus war das natürlich das Römische Reich. Und die Ordnung wiederherstellen, sodass niemals wieder Israel ein Spielball von großen Mächten wird. Petrus erkennt ihn als den Gesalbten, als den Christus. Er hat ihn ja gesehen, erlebt, persönlich kennengelernt. Und nach dieser Brotvermehrung, nach diesem Wunder, dachte er sich, das muss es doch sein. Sein Auftreten, alles, was er macht, das muss doch darauf hinauslaufen, dass es dann irgendwann bald bei uns besser wird. Jesus lässt erstmal die Antwort so stehen. Er korrigiert sie nicht. Sie ist ja auch irgendwie doch richtig, auch wenn das Verständnis dazu nicht ganz den Punkt trifft. Jesus sagt erstmal, erzählt es nicht weiter. Wahrscheinlich deswegen, weil er diese Erwartung, die Petrus hat, die wird sich im Laufe seines Lebens verändern. Und, kann ich mir auch ganz gut vorstellen, warum sie es nicht weiter sagen sollen, wenn die Erwartung nämlich gesellschaftlich so war und das dann die ganze Zeit weiter gesagt wird, da ist der Messias, da ist der versprochene Christus, der Retter, dann gibt's Aufstände. Dann nimmt der Bauer seine Gabel in die Hand und kämpft gegen die Römer. War das Jesu Botschaft? Nein. Deswegen lässt er erstmal Petrus mit dieser Erwartung alleine. Aber im Laufe seines Lebens wird sich das verändern. Und dann gibt Jesus ihm eher einen Hinweis. Und zwar spricht er von sich selber als Menschensohn. Und der Menschensohn ist im Alten Testament eher eine endzeitliche Figur, eine apokalyptische Gestalt, die in Daniel 7 zum Beispiel vorkommt. Und dieser Menschensohn hat dann eine wichtige Funktion beim Ende der Welt. Und Jesus vermischt jetzt beides. Es ist schon richtig, ich bin der Retter. Und diese politische Ebene verschwimmt langsam und diese endzeitliche Vorstellung von dem Menschensohn wird auf den Messias, auf den Retter übertragen. Also Menschensohn, diese apokalyptische, diese endzeitliche Figur, ist auch der Christus, der Messias. Und dann wird die Rettung nämlich nicht mehr politisch sein, sondern vom Endgericht sein. Die Rettung ist also nicht mehr vor Großmächten, sondern die Rettung ist vor dem Zorn Gottes. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für mich? Vielleicht habt ihr eine ähnliche Erfahrung gemacht wie ich. Ich bin im christlichen Elternhaus groß geworden, habe ganz viele Stationen gehabt, habe den Kindergottesdienst besucht, war dann kurz in der Jungschar, den Teenkreis mitgemacht, Jugendkreis und so weiter. Eltern, meine Eltern gesehen, wie sie Glauben gelebt haben, meine Großeltern beobachtet, wie sie ihren Glauben gestaltet haben. Und viele Dinge habe ich als Kind einfach übernommen. Auch die Vorstellung, wer Jesus ist. Das heißt nicht, dass das falsch war. Aber es war einfach eine übernommene Meinung. Ich habe Jesus damals noch nicht gekannt. Ich habe ihn nicht kennengelernt. Ich habe nur von ihm gehört. Und als ich ihn dann kennenlernte, das war dann in meiner Jugendzeit, so mit 14 Jahren, da haben meine Eltern gesagt, geh doch mal auf eine Osterfreizeit, die Jugend veranstaltet eine. Das war dann auch das erste Mal, dass ich mit der Jugend in Kontakt gekommen bin in unserer Gemeinde. Ich wusste vorher gar nicht, dass es eine Jugend gab. Hoffentlich ist es in unserer Gemeinde anders, dass das so transparent ist, dass die Jugend wahrgenommen wird. Aber ich wusste, es gibt junge Menschen, aber dass sie sich irgendwie wöchentlich mal treffen, hatte ich keinen Plan von. Und dann sagt meine Mutter, geh doch mal mit, die machen eine Freizeit. Und da war das erste Mal, dass ich Jesus gesehen habe. Für mich persönlich, wo ich ihn gespürt habe. Ich habe gemerkt, so Menschen wurden von ihm berührt. Und das hat mich berührt. Während der Andachten, während der Predigten, auf dieser Freizeit. Menschen haben sich für Jesus entschieden. Und ich dachte mir, was ist da los? Was bewegt sich da in ihren Herzen? Und das hat mich zum Nachdenken gebracht und das hat auch mich bewegt. Und so habe ich langsam Jesus kennengelernt. Und auf der nächsten Osterfreizeit mit 15 konnte ich mich dann auch entscheiden und habe gesagt, ja, Jesus, ich möchte dich in mein Leben aufnehmen. Und das hat mein Herz auch verändert. Es hat es berührt. Und so habe ich Jesus das erste Mal kennengelernt. Das war nicht das Ende. Ich habe Jesus immer wieder neu kennengelernt. Damals wusste ich noch nicht mit 15 Jahren, was wirklich Vergebung bedeutet. Hab's dann letztendlich auch wieder von meinen Eltern und das, was die anderen gesagt haben, übernommen. Ich wusste aber, dass Jesus existiert, weil ich ihn gespürt habe. Aber zu einem späteren Zeitpunkt, ein paar Jährchen später, mit 19, 20, da habe ich erst wirklich erfahren, was Sündenvergebung ist. Und da wird Jesus für mich ganz persönlich. Da begegnet mir Jesus ganz persönlich. Und er ist dann nicht mehr unpersönlich, er ist nicht mehr irgendwie weit weg, er ist nicht mehr irgendwo ein Gott, der irgendwo wabert, sondern er ist bei mir ganz nah. Und Jesus können wir erfahren. Wir können ihn kennenlernen. Und wie wir Jesus kennenlernen, das kann ganz unterschiedlich sein. Ich möchte drei Sachen heute mit euch kurz durchgehen. Und zwar gibt es noch viel mehr. Ich habe ein Buch mitgebracht, 9 Wege, Gott zu lieben, die wunderbare Vielfalt des geistlichen Lebens. 9 Wege, 9 Möglichkeiten, wie Gott zu uns spricht. Und ich möchte einfach nur 3 kurz herausnehmen, wer interessiert ist. Ich glaube, das kann man auch am Büchertisch kaufen. Vielleicht ist es auch gerade da. Erstens, so wie Max in die Natur geht, kann man auch Gott dort einfach erfahren, durch die Schöpfung. Mein Onkel, der ist Arzt, auch Arzt, so wie Max, und er hat immer den Aufbau des Auges beschrieben. So komplex, wie ein Auge ist. Und so wie die Stochastik, die Wahrscheinlichkeitsrechnung, ist, dass überhaupt in der Evolution ein Auge entstehen würde, ist so gering, dass das bei -0 fast ist. Und für ihn war dann klar, es kann nur einen Gott geben, der sowas macht. Bei mir ist es, wenn ich vor Meer stehe oder vor dem Gebirge und wo ich merke, irgendwie bin ich ganz klein. Und ich werde von Ehrfurcht erfüllt. Ich staune über diese Schöpfung, die da gerade so weit und so groß ist. Und da wird mir Gott ganz nah. Eine weitere Möglichkeit, wie man Gott begegnen kann, ist in der Nächstenliebe. So wie Jesus selbst getan hat. So wie er selbst auch Menschen begegnet ist. Und in Matthäus 25 sagt er ja auch, was ihr einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das heißt, wenn ich jemanden helfe, wenn ich jemanden liebe, wenn ich jemanden unterstütze, dann habe ich auch eine Begegnung mit Jesus. Also, dass ich mich um Menschen kümmere, um ihnen zu helfen, für sie da zu sein, bringt mir die Fürsorge Gottes und seine grenzenlose Liebe mir immer stärker näher und sie leuchtet auf. Und, was in Baptistengemeinden ganz verbreitet ist, wie man Gott auch begegnen kann, mit dem Kopf. Man kann ihn auch mit dem Verstand begegnen. Wir sind ja auch gesegnet mit einem Verstand. Wir dürfen denken. Und weil ich ein Denken habe und weil ich denken kann, kann ich Gott auch im Nachdenken erleben und begegnen. Zum Beispiel, wenn ich Zusammenhänge verstehe oder Bedeutungen verstehe, die in der Bibel stehen. Und wenn ich irgendwie auf einer Spur bin und merke, jetzt ist da ein Thema und dann kriege ich einen Aha-Effekt. Und so habe ich eine Begegnung mit meinem Verstand. Und du kannst Jesus so auch begegnen. Nicht nur durch diese drei Dinge, sondern auch durch ganz andere Dinge. Aber die wollte ich heute mal nennen. Damit die Menschen Jesus kennenlernen, habe ich auch ganz oft Menschen versucht zu überzeugen. Ich weiß nicht, wie es euch so ergeht in eurem Alltagsleben. Damals, ich habe Werner Gitt gelesen. Vielleicht kennt der ein oder andere den, der hatte auch ein Büchlein geschrieben, Fragen, und hat ganz viele Fragen da beantwortet. Wie ist es mit der Evolutionstheorie? Hat es mit den Dinosauriern auf sich? Warum existieren sie nicht mehr? Und so weiter. Und das habe ich verschlungen und dachte mir, ich bin jetzt gewappnet. Wenn einer meiner Freunde kommt und fragt, dann kann ich Argumente liefern. Aber was ist passiert? Es gab eine Streitkultur eher. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, ein Freund von mir, der hatte Geburtstag gefeiert und da kamen drei seiner Fußballfreunde. Und die waren dann da und die haben mitbekommen, der ist ja Christ. Und dann haben sie ganz viele Fragen gestellt. Und ich habe denen da, was weiß ich, alles erklärt und versucht zu deuten und so. Aber was hat's gebracht? Vielleicht haben sie was mitgenommen, aber war es vielleicht zu unpersönlich? Haben sie eher eine Mauer aufgebaut, weil ich gesagt habe, so was ihr denkt, ist falsch? Und Jesus fragt ganz persönlich, was glaubst du, wer ich bin? Das ist eine ganz andere Ebene. Und da fängt er bei den Menschen an. Wo stehst du eigentlich gerade? Was sind deine Gefühle? Was denkst du? Oft ist es so, dass die Christen dann nicht danach fragen, was denkst du denn, wer Jesus ist, sondern sie denken, ich muss jetzt meinen christlichen Spruch ablassen und dafür irgendwie stehen. Aber man sollte vielleicht eher fragen, wenn einer sagt, ja, warum glaubst du eigentlich? Und dann eher fragen, was glaubst du denn, wer Jesus ist? Und warum man glauben sollte oder könnte. Und denn den Menschen da abholen, wo er gerade ist. Wer ist Jesus also für dich? Und da gibt es dann kein richtig oder falsch. Und da muss man nicht mehr argumentieren, sondern da geht es um Erleben, um Beziehungen. Petrus mit der Messias-Erwartung hatte nicht die ganz korrekte Vorstellung, das ganz korrekte Verständnis. Er hatte diese politische Erwartungen. Und erst nach dem Kreuz, erst als Jesus am Kreuz hing und als er dann auch auferstanden ist, hat Petrus gewusst, wer Jesus wirklich ist. Und dann konnte er mit voller Inbrunst wahrscheinlich auch sagen, Messias und Retter, mit dem richtigen Verständnis und auch mit der richtigen Erwartung, dass Jesus nämlich für meine Sünden gestorben ist und nicht, weil er irgendwie ein Weltreich hier auf Erden aufbauen möchte, ein politisches Weltreich. Jesus will also etwas persönlich. Er will in Beziehung treten, er will in mein Herz rein, er will in mein Denken rein. Ansonsten bleibt es unpersönlich, es bleibt oberflächlich auf dieser Beziehungsebene. Und wenn es dann persönlich wird, dann sprengt Jesus das, was wir über ihn eigentlich denken. Auch unsere Vorstellungen, die wir schon mit Jesus unterwegs sind, werden immer wieder gesprengt. Und wir merken, Gott ist größer, er ist weiter und er ist mächtiger, als wir eigentlich uns vorstellen können. Jesus ist mehr. Mehr als ein David Copperfield, ein Zauberkünstler. Er ist mehr als das, was wir vielleicht mal gehört haben. Und er ist mehr als das, was wir gelernt haben. Jesus will eine Beziehung mit mir und mit dir. Er will in unser Herz hinein. Und deswegen möchte ich euch heute drei Aufgaben kurz oder Herausforderungen stellen. So. Einfach mal die Woche mitzunehmen, zu beantworten, wer ist Jesus für mich? Habt ihr da eine Vorstellung eigentlich von Jesus? Und dabei zu überlegen, Manuel, machst du weiter? Es geht gerade nicht. Wo habe ich etwas übernommen? Und das ist noch sehr unpersönlich. Wo habe ich ihn noch nicht erlebt? Also wo habe ich vielleicht eine vorgefertigte Meinung, aber in Wirklichkeit habe ich Jesus nicht kennengelernt. Und da möchte ich nochmal betonen, dass was ihr da übernommen habt, heißt nicht, dass es unbedingt falsch ist, sondern ihr habt Jesus da noch nicht kennengelernt. Zum Beispiel Jesus als meinen Arzt, sagen wir ganz oft. Aber habe ich ihn kennengelernt als meinen Arzt? Und dann dabei bei der Frage auch zu sagen, das möchte ich ändern. Und Jesus konkret zu fragen, ich möchte dich in diesem Bereich kennenlernen. Und als drittes, wer ist Jesus? Und diese Frage an andere Menschen stellen. Gibt es Situationen, wo du das sagen kannst, wo du anderen Menschen diese Frage stellen kannst, wer ist Jesus für dich? Wann könntest du wem diese Frage stellen? Und dann kannst du, wenn du Jesus näher kennengelernt hast oder sogar, wenn du mit jemandem zusammen Jesus kennengelernt hast und näher kennengelernt hast, kannst du vielleicht auch wie Hiob, eine alttestamentliche Figur, sagen, Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Und man könnte auch in dem Bekenntnis von Petrus einsteigen. Du bist Christus, du bist mein Retter. Amen.